In dieser Predigt ist noch eine Fürbitte. Ich weiß nicht, die meisten, die, wenn die vor einem Jahr so ungefähr war es, da haben wir mal für einen Michael gebetet, mit dem ich ein Gespräch über Gott hatte. Und mitten in diesem Gespräch kam eine Frau her, die ihm einen Joint anbot. Und weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch mal erinnern kann. Diesen Michael habe ich gestern wieder getroffen. Da möchte ich auch gerne, dass wir heute wieder für ihn beten. Habe ich ihm versprochen. Und heute gibt es sogar ein Foto von Michael. Habe ich nämlich gestern angefertigt. Nach der Predigt zeige ich noch mal einen kurzen Waymaker-Film. Dann für die, die leider nicht beim Dankestag dabei waren. Die haben eine Menge schöne Sachen verpasst, oder? Aber gut, der Kuchen hat uns auch so ohne euch geschmeckt. Und nach dem Gottesdienst würde ich euch gerne noch einen ganz kleinen Film zeigen, der vielleicht mal so veranschaulicht, was in dieser Welt eigentlich im Fernsehen so los ist. Und zwar, es ist ein Film über Tauruslieferung bei der Kindersendung Logo. Und ich habe dazu einen kurzen Brief verfasst. Und wenn ihr den auch mit unterschreiben möchtet, dürft ihr das hinterher gerne tun. Als erstes möchte ich noch ganz kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort verkünden dürfen, dass wir deine Hoffnung und deine Freude, deine Liebe unter die Menschen bringen dürfen. Und ich bitte dich, dass du mir jetzt deine Worte und deine Gedanken gibst und dass du dein Korn auf fruchtbaren Boden fallen lässt. Amen. So, wenn ich eine Taschenlampe brauche, sage ich Bescheid. Ja, das Handy, ne? Heute geht es in der Predigt um eine Duftmarke. Und zwar bin ich Anfang der Woche auf einen Text gestoßen, Leben aus dem Wort. Und dort ging es darum, welche Duftmarke hinterlasse ich. Und der Predigttext steht geschrieben in Markus 14, die Verse 1 bis 11. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gerne mitlesen. Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der Ungesäuerten. Es lichten sich die Reihen, nein. Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Denn sie sagten nicht an dem Fest, damit nicht etwa Aufruhr im Volk entsteht. Und als er in Bethanien war, in dem Haus Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Fläschchen, goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr allzeit bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun, mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Besten. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging zu den Hohenpriestern hin, um ihn an sie zu überliefern. Sie aber freuten sich, als sie hörten, und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. Mein Pastor hat zufällig vor einem Jahr genau über dasselbe Thema gepredigt. Er nannte es ein Sandwich-Text oder ein Döner-Text. Und zwar geht es hier um die Struktur. Ein Brötchen, also die Verse 1 bis 2 und 9 bis 10. Und in der Mitte ist das Fleisch, der Tzatziki, das, was richtig so gut schmeckt. Und genauso wollen wir auch heute vorgehen, denn in den Versen 1 bis 2, da geht es darum, dass das Passafest, ein großes Fest, weil zwei Feste aufeinander fielen, wurde begangen. Und das Fest der ungesäuerten Brote nennt man auch das Fest der Erstlingsfrucht. Und hier geht es ja um den Erstling von Gott. Und die geistliche Elite, die möchte Jesus loswerden. Und sie hat einen Plan aus Baldowat. Und damit es nicht zum Aufruhr kommt, mussten sie aber sehen, dass sie das irgendwie vor dem Fest hinbekamen. Und da sind wir auch so bei einem Punkt, ich habe da noch gerade mal kurz zum Wort mit Rainer drüber verloren, über unsere Ältesten, über unsere geistlichen Leiter. Wie gefährdet sind sie eigentlich? Wie angegriffen sind sie? Wie schnell können sie fehlgeleitet werden? Denn diese geistlichen Leiter, sie taten, ohne nach Gott zu fragen, für sich das Richtige. Für sie war Jesus eine Gefahr. Sie wollten das Richtige tun. Und deswegen planten sie, Jesus umzubringen. Aber eines vergaßen sie bei ihrem Plan. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Das ist das Wichtigste für die Ältesten, aber auch für uns persönlich. Sie vergaßen, dabei nach dem Willen Gottes zu fragen. War es Gottes Willen, seinen Sohn umzubringen? Sie dachten nur in ihren eigenen Kategorien, so wie es für sie richtig und gut erschien, dass Jesus aus dem Weg zu räumen war. Und fragten dabei nicht nach Gott, was denn sein Wille ist. Sie dachten nur an ihre eigene Eitelkeit, an ihren eigenen Status, an das, was für sie wichtig war, was ihnen zuteil kam. Und deswegen ist es so wichtig, ich habe gehört, irgendwie habt ihr einen neuen Ältesten, der mir nicht ganz unbekannt ist, dass wir für die geistige Leitung beten. Und auch die geistige Leitung, die Ältesten und der Pastor, sie sind gefragt, nicht nach dem zu fragen, was ihnen wichtig ist, sondern was vor allem Gott wichtig ist. Und das musste ich doverweise schon oft selber erleben, das, was mir wichtig ist, scheint Gott vielleicht nicht immer so ganz so wichtig zu sein. Die geistige Elite, also eure Ältesten, euer Pastor, sie brauchen eure Unterstützung und sie müssen sich selber ermutigen, immer wieder nach Gottes Willen zu fragen. Aber es soll ja heute um die Duftmarke gehen. Und vielleicht magst du dich ja selber mal fragen, welche Duftmarke so in deinem Leben du schon hinterlassen hast. Ich konnte hier in den ersten zwei Versen folgende Duftmarken entdecken. Die Duftmarke der Intrige, die Duftmarke des Ausbotens und die Duftmarke der List. Und ein Mordduft lag in der Luft. Das sind jetzt alles nicht Duftmarken, die uns so besonders positiv vorkommen, oder? Und so bin ich auch immer wieder gefordert, darüber nachzudenken, wo ich vielleicht blöde Duftmarken hinterlasse. Wenn ich über Leute schimpfe, wenn ich vielleicht mich über andere Leute setze, wenn ich meinen Willen durchboxen will. Und hier geht das richtig schief. Aber vom unteren Brötchen kommen wir jetzt zum Inhalt. Und zwar zur nächsten Folie, zu den Versen 3 bis 5. Jesus befindet sich in Bethanien. Bethanien sagt euch sicherlich was, oder? Bethanien war ja nicht irgendein Ort. Was war wohl in Bethanien so passiert? Habt ihr so Gedanken? Lazarus wurde auferweckt, genau. Sonst noch was? Denkt mal an die beiden Damen. Fangen beide mit M an. Richtig, die wohnten dort, ne? Und dort war ja die, Martha war ja so beschäftigt und Maria lag zu Jesus Füßen, ne? Und in Bethanien ist, vielleicht denkt ihr auch nochmal dran, wo Jesus uns verlassen hat, wo passierte das? Das kannst du nachlesen in der Apostelgeschichte in Lukas 24 und in der Apostelgeschichte, Jesus ist in Bethanien zum Himmel aufgefahren. All das passierte in Bethanien. Bethanien war ein Lieblingsort von Jesus. Er hielt sich dort gerne auf, denn Lazarus war sein Freund. Aber auch Simon wohnte da, der Aussätzige. Und es gibt Gedanken dazu, Jesus heilte ja mal 10 Aussätzige. Und wie ist das geendet? Nur einer kam zurück. Und es gibt Ausleger, die darüber nachdenken, ob dieser eine dieser Simon war. Bethanien muss also ein ganz wichtiger Ort für Jesus sein. Und ich habe das auch nochmal auf der Karte gegoogelt. Bethanien war nicht weit von Jerusalem. Man konnte also innerhalb eines Tages nach Jerusalem und zurück. Und Jesus hat ja oft in Jerusalem auch gepredigt. Und deswegen war das natürlich so eine richtige Homebase für Jesus. Aber kommen wir nun zu dem Fleisch. Markus und Lukas sprechen von einer Frau. Und aus Johannes wissen wir, dass diese Frau Maria hieß. Warum spricht Lukas und Markus nur von einer Frau? Darüber habe ich mir mit meiner lieben Elisabeth Gedanken gemacht. Und irgendwie bin ich so zu dem Schluss gekommen, vielleicht wollten die Schreiber damit erreichen, dass wir das auch auf uns selber beziehen könnten. Sie wollten jetzt nicht eine Person in den Fokus stellen, sondern dass wir das alles für uns selber annehmen können. Und wie wir wissen, damals zählten die Frauen ja nun noch nicht so zu dem, dass sie gesellschaftlich wirklich was zu sagen hatten. Und nun kommt ausgerechnet in eine Männerrunde eine Frau hinein. Und dann tut sie etwas total Unverschämtes. Gastfreundschaft war früher, wenn dich jemand besuchte, war es üblich, dass du deinen Gast mit wohlriechendem Öl einmal begrüßtest. Aber das war ein Tröpfchen vielleicht aufs Haupt, damit du guten Duft verbreitest. Aber diese Frau bricht erstmal ein kostbares Alabasterfläschchen, also nicht irgendwie so eine Lidl-Einweg- oder Mehrwegverpackung, sondern wirklich ein kostbares Fläschchen mit einem Inhalt Nadenöl. Und wir wissen, das Nadenöl war zu damaliger Zeit ungefähr so viel wert wie ein ganzer Jahreslohn. Ich habe das mal gegoogelt. Heutzutage bezahlst du 2010 Euro für einen Liter Nadenöl. Habeck würde sagen, super, die Inflation ist doch alles super gelaufen. Ja? Wird billiger, ne? Weil mit 2000 pro Jahr kannst du ja kaum über die Runden kommen. Aber damals war Nadenöl natürlich sehr teuer. Und die Nade ist eine Pflanze, die hat eine kräftige Wurzel. Und das Nadenöl verbreitet einen angenehmen, einen entspannenden Geruch. Und diese Flasche kippt sie komplett aus. Erstmal muss man wissen, wenn man eine Flasche bricht, die konnte man nicht wieder verdrehen, also zuschließen, sondern dann war der Wert der Flasche, ist wie mit dem Auto, wenn du beim Autohaus runterfährst, nicht? Hast den Schlüssel umgedreht, 5.000 Euro weg. So ist es im Prinzip auch mit dieser Flasche. Das Öl, was da drin war, das musste dann sehr schnell verbraucht werden. Und dann haut sie das auch noch alles Jesus über den Kopf und salbt ihn mit Öl. Und das erlangt, oder das ruft bei den Jüngern, die sprechen ja von den Gästen, aber eigentlich saß Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen engsten Mitarbeitern und Nachfolgern zusammen, ruft Unmut hervor. Wie kann man so viel einfach so verschwenden? Und sie finden dann ja auch noch so eine tolle Begründung, dass man ja das Geld hätte den Armen geben können. Und auch wiederum aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass gerade Judas Iskariot sich besonders aufregte, weil er sich ja auch gerne mal an der Kasse bediente. Aber, und das erkennen wir ja auch heute in der Welt, es werden gerne gute Gründe vorgeschoben, um eigentlich was Schlechtes zu erreichen. Aber was bewegte diese Frau, was bewegte Maria, Jesus so zu behandeln? Ich glaube, dass sie aus tiefstem Herzen dankbar war, dass sie in ihrer Liebe alles für Jesus geben wollte, was sie hatte. Im Prinzip, vielleicht war dieses Fläschchen sogar ihre Lebensversicherung für schlechte Zeiten und all das wollte sie Jesus geben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal verliebt war, aber wenn man verliebt ist, dann macht man so einiges Unsinniges. Dann kauft man nicht eine Rose, sondern 50. Ah, nee, Rosen immer ungerade, ne? 49. Oder man geht irgendwie besonders opulent essen, vielleicht in der Hengstforder Mühle. Und wenn das denn so nachlässt, landet man schon mal beim Schnellimbiss bei Currywurst, Pommes, Rot-Weiß. Aber wenn diese Liebe so richtig da ist, dann haust du so richtig raus. Und das hat diese Frau gemacht. Und deswegen finden wir, oder habe ich in diesem Text, verschiedene Duftmarken gefunden. Einmal die Duftmarke der Falschheit von den Jüngern, aber auch der Habgier, aber auch die Duftmarke der überschwänglichen Liebe. Und wenn man so, wenn ich jetzt hier im Raum so eine Flasche Davidoff zerdeppern würde, dann wäre der ganze Raum natürlich auch gefüllt mit diesem Wohlgeruch von Davidoff. Und so war es auch, wo Jesus saß. Der ganze Raum war erfüllt von dem Wohlgeruch der Salbung. Aber die Frau tat ja noch etwas und das wahrscheinlich ganz unbewusst. Wenn wir darüber nachdenken, wer wurde eigentlich gesalbt damals und von wem? Gesalbt wurden Könige, Propheten, besondere Menschen. Und die wurden meistens von Priestern oder auch von hochgestellten Persönlichkeiten, aber in jedem Fall von Männern gesalbt. Und jetzt auf einmal macht das eine Frau. Und wir wissen ja aus der Ostergeschichte, dass als die Frauen zum Grab kamen, da war Jesus ja schon nicht mehr da. Da war gar keine Möglichkeit mehr, ihn zu salben. Also hat sie, und so sagt Jesus da ja das jetzt ja auch in Vers 6 bis 9, er hat sie quasi schon fürs Begräbnis vorbereitet. Ich weiß nicht, fällt mir geradezu ein, Josef von Arimathea und seine Frau, die sind so im Gespräch und Jesus ist ja nun gestorben und er sagt so, ja, dann können wir ja mein Grab nehmen und seine Frau richtet sich darüber auf, ey Josef, das war unsere Bude, ja, das war unser Grab. Und da sagt Josef, ach, reg dich nicht auf, Schatz, ist nur für 3 Tage. Aber so, die Frau tat unbewusst genau das, was eigentlich einem König zusteht. Einem König steht eine Salbung zu. Wir wissen aus der Bibel, dass viele Könige, David, Salomo und so weiter, stehen auch noch so ein paar Namen, die ich nicht so ganz so aussprechen kann und nicht merken kann, aber die wurden auch gesalbt. Und wenn wir jetzt wissen, Messias, Hebräisch, was heißt Messias auf Hebräisch? Der Gesalbte. Und auf Griechisch Christus heißt auch der Gesalbte. Und so erfüllte Maria genau das, was in der Bibel geschrieben steht, dass Jesus der Gesalbte ist. Und Salbungen waren noch wichtig zur Auferbauung der Leute. Sie sollten Kraft und auch Trost geben. Und eine Salbung diente auch dazu, um eine gewisse Macht zu repräsentieren. Und durch diese Salbung ging eigentlich Gottes Macht auf Jesus über. Aber Jesus wurde davor ja auch schon mal gesalbt. Aber nicht durch Öl, sondern durch? Amen. Super. Schön, wenn Leute mitarbeiten. Ne? Rainer, du hast deine Gemeinde gut im Griff hier. Die wissen Bescheid. Jesus wurde durch den Heiligen Geist gesalbt. An diesem meinem Sohn habe ich Freude. Und eine Salbung, diese Salbung steht gleichzeitig auch für die Übertragung von Gottes Macht, aber auch für das Ende von der Herrschaft, der Sünde und des Todes. Denn Jesus hat diese Macht gebrochen. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt gucken, wie geht Jesus damit um? Nimmt er auch diese frommen Argumente so, ja, hier, wie konntest du das nur verschwenden? Wir könnten ja was für die Armen und so tun. Das ist ja viel wichtiger. Nein, Jesus nimmt diese Frau in Schutz. Er sagt, diese Frau hat mir etwas Gutes getan. Es ist ja schon fast frech, dass Jesus sagt, naja, Arme und Bedürftige wird es immer geben, aber ich bin noch nur noch kurz bei euch. Jesus hat einen ganz anderen Blick oder in diesem Fall einen Geruchswinkel auf die Situation. Er sieht diese überschwängliche Liebe, die diese Frau repräsentierte. Und natürlich ist es schön, und das machen wir ja auch mit unseren Waymakern und ihr hoffentlich auch alle in eurem Umfeld, dass wir uns um Arme, Bedürftige kümmern. Der diakonische Dienst ist super toll und super wichtig. Aber in erster Linie kommt es darauf an, mit welcher überschwänglichen, überquellenden Liebe wir zu Jesus Christus stehen. Und Jesus erkennt diese Situation. Und hier finde ich zum Beispiel die Duftmarken der Weisheit von Jesus. Oder die Duftmarke auch des Fürsprechens von jemand, der angeklagt wird. Wenn einer von euch von allen angegriffen wird, hast du auch diese Duftmarke, dass du dich da in den Weg stellst und dazwischen setzt und sagst, ey, alles gut. Das ist genau richtig. Auch wenn du ihn anklagst, das ist nicht verkehrt. Aber auch die Duftmarke der Prophetie ist hier zu finden. Denn Jesus wusste ja, was kam. Er wusste, dass sein Begräbnis kurz bevorstand, dass er sterben würde. Und er wusste, dass diese Frau in dem Moment genau das Richtige tat. Hab gerade bemerkt, so in meinem Redeschwall, ich habe eigentlich die Kernaussagen nicht mitgenommen, denn hier habe ich, das ist jetzt die dritte Aussage, ihr konntet das ja lesen, dass die Etikette halt etwas für die Welt ist, aber dass es bei Jesus nur auf die Herzenshaltung ankommt. Ich merke das so oft und manchmal ist das sicherlich auch schwierig, aber wenn wir unsere Liturgie zum Beispiel so einhalten müssen, wenn ich in meiner Gemeinde sage, ich möchte mal irgendwie eine Ansage machen oder Abkündigung nennt man das ja, oder mal ganz spontan kommt, das passt gerade nicht, hättest du bis Freitagmittag 12 Uhr kommen müssen, aber die ersten Worte, die du immer hörst, sind, bitte nicht so lang. Und ja, ich kann das verstehen, wenn die Kinder im Kindergottesdienst sind und das ist auch alles und dann die Kartoffeln stehen schon auf dem Herd und der Nachbarsbesuch ist geplant. Wir haben unseren Sonntag ja immer so toll vollgepackt, aber wenn der Heilige Geist mal 5 oder 10 Minuten länger braucht, müssen wir ihn dann in unseren Ablaufplan irgendwie so einengen? Sicherlich eine spannende Frage und ich hoffe, dass der Heilige Geist dann immer wirken darf. Aber Reiners Frage war heute auch, wie lange dauert denn das heute, als ich ihm erzählt hatte, was ich alles vorhatte. Auch schon Schweißperlen auf der Stirn, dass er nach Hause kommt und seine Frau mit den Kartoffeln und den angebrannten Fleischstücken auf dem Herd wartet. Ich konnte ihn beruhigen und wenn ich zu lang bin, dann nickst du einmal und dann quatsche ich schnell den Segen und der noch Essen auf dem Tisch stehen hat, der kann dann schnell nach Hause. Aber das ist eigentlich so wichtig, wenn wir den Heiligen Geist wirken lassen wollen, wenn wir Gott wirklich spüren wollen, warum packen wir das so in so feste Abläufe? Ja Gott, von 18 bis 18.30 hast du Zeit, vorher ist Abendbrot, danach habe ich Hauskreis und abends mache ich noch meine Gymnastik oder was weiß ich. Gott darf doch dann kommen, wann er kommen will. Richtig? Schön. Mal Zustimmung zu kriegen, das ist auch was Schönes. Das ist so richtig das Fleisch eigentlich, dass wir diese Liebe, diese überschwängliche Liebe, aber auch das Verständnis von Jesus, dass er das anerkennt, wenn wir eigentlich was Unsinnvolles tun aus ökonomischer Sicht, dass er das aus der Herzenssicht zu wertschätzen weiß und sich dann auch für uns einsetzt, auch wenn andere widersprechen. Und so durften sich hier auch die Jünger ertappen, dass sie vielleicht ein wenig schief gewickelt waren. Nun müssen wir den Deckel drauf machen, wenn wir vom Fleisch jetzt auf den Deckel kommen. Und zwar die letzten beiden Verse, da geht es dann darum, dass Judas Iskariot Jesus verraten wollte. Ich habe mir die Frage gestellt, warum will Judas eigentlich Jesus verraten? Was war seine Motivation? Weil eigentlich ging es ihm ja gut. Die Kasse war immer gefüllt, er konnte sich dran bedienen und hatte da wohl auch relativ viele Freiheiten. Also eigentlich war er ganz gut versorgt, so, ne? Aber vielleicht war gerade diese Verschwendung von, ich weiß nicht, wie du das machst, wenn dein Partner so ein Jahresgehalt vielleicht mal in irgendein christliches Werk hineingibt oder für den Bau einer Kirche und ihr das ganze Jahr irgendwie ganz dünn seid, wie ihr dann reagiert. Vielleicht war dieser Punkt, dass er merkte, Mensch, dem Jesus ist das eigentlich völlig schiedegal, dass er jetzt gerade so viel Geld verloren geht. Er rechtfertigt das. Vielleicht war das der Tropfen im Fass, der das Fass zum Überlaufen brachte. Denn die Erwartung, die er und auch ja viele anderen Israeliten und Juden hatten, war ja eigentlich, hey, jetzt kommt da der Messias und der haut die Römer mal eben aus unserem Staat raus und sorgt für Befreiung und jetzt auf einmal haben wir ein Happy-Clappy-Leben mit Gott zusammen und alles wird tutti. Aber so war es ja gar nicht. Diese Hoffnung blieb ja völlig enttäuscht. Wenn du heiratest und an deinem Partner siehst du, was weiß ich, die Männer sagen, oh geil, nie wieder bügeln, kochen und waschen und putzen wird auch und ich muss nicht mal bezahlen, dann könnte das eine Enttäuschung sein. Und andersrum vielleicht für die Frau auch, wenn sie sagt, oh geil, ich habe einen Mann, ich brauche kein Auto mehr reparieren, ich muss nicht mehr tanken und nicht mehr Rasen mähen und eigentlich kann ich mir schön zu Hause mit meinen Freundinnen bequem machen, um jetzt mal alle Ressentiments zu erfüllen hier. Von der anderen Seite kann es ja genauso enttäuschend sein. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird der Partner abgeschossen. Und es ist immer schlecht, wenn ich in einer Partnerschaft lebe, wo mein Partner meine Bedürfnisse erfüllen muss. Denn meine Bedürfnisse muss ich selber erfüllen und am besten mit Gottes Hilfe. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Judas Jesus verraten wollte. Und weil Jesus seine Erwartung nicht erfüllte, war das jetzt also der absolute Super-GAU, wo er sah, so viel Geld, was hätte ich da nicht alles Tolles für mich machen können. Und wir entdecken jetzt in diesem Text, V-Leute sind ja auch heutzutage ein Thema, Judas war quasi ein V-Mann für die geistige Obrigkeit, für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und so konnte Judas nicht nur, weil er dafür ja Geld versprochen bekam, geil, ich bekomme Geld, das ist ja meine persönlichen Wünsche, nein, er konnte auch die persönlichen Wünsche der geistigen Obrigkeit erfüllen, indem er Jesus ihn verraten würde, indem er all ihrer List und ihrer Tücke das Richtige geben würde, dass sie ihn vor dem Fest loswerden konnten und umbringen konnten. Und somit ist hier die Duftmarke für mich, die dort verbreitet wird, die Duftmarke des Eigennutzes, die Duftmarke des Missgunstes, aber auch die Duftmarke der Schadensfreude, der Gier und des Verrats. Und der letzte Punkt, den ich so für mich gemacht habe, ist, Menschen haben ja gerne Schadenfreude. Aber Schadenfreude ist vergänglich, spätestens wenn du der Nächste bist, der den Schaden hat und andere sich über dich lustig machen. Schadenfreude ist vergänglich, aber die Freude am Herrn währet ewiglich. Das waren so meine Gedanken zu dem heutigen Bibeltext. Und ich möchte dir mal ans Herz legen, dass du vielleicht auch mal drüber nachdenkst, welche Duftmarke hinterlasse ich manchmal, wenn ich mich so benehme, wie es mir gerade zu Pass ist, wenn ich mich wieder im Fokus habe. Ich war ja der Erste, der den Parkplatz gesehen hat. Ich war ja der, der die viel besseren Gedanken hatte. Ich war ja der, der auf der richtigen Seite steht. Ich bin gerade durch Basel hierher gefahren und da hängt so wunderbar diese Plakate. Basel ist bunt. Basel gegen Rechtsextremismus. Sicherlich ist Rechtsextremismus was ganz Schlimmes. Aber selbst wenn es ein Rechtsextremist ist, es bleibt immer noch ein Mensch, oder? Und wenn ich Menschenherzen verändern will, dann sollte ich versuchen, sein Herz zu gewinnen. Und zwar nicht durch Ausgrenzung, durch Denunzierung, sondern durch Gespräch und Gemeinschaft. Deswegen möchte ich dich auffordern zu überlegen, welche Duftmarke möchte ich hinterlassen? Und ich habe zuletzt noch einen Vers aus 2. Korinther 2, Vers 14 und 15 waren es, ne? Ja. Dort geht es nochmal um den Duft. Und zwar, wenn wir von Gott erfüllt sind, dann verbreitet sich durch die Erkenntnis Gottes, das verbreitet sich wie ein angenehmer Duft unter den Menschen. Und durch Jesus Christus sind wir ein Wohlgeruch für unser Umfeld. Dieser Wohlgeruch kann durchaus auch unbequem sein. Aber Gott legt darauf viel Wert, dass wir eine gute Duftmarke setzen, die unter den Menschen wahrgenommen wird, auch wenn sie nicht unserer Meinung sind. Und um wieder eine gute Duftmarke zu setzen, komme ich jetzt zu Michael. Michael ist mir gestern wieder begegnet, wir haben zusammengesessen und habt ihr auch was Kaltes zu trinken? Und wir hatten natürlich nichts Kaltes zu trinken. Und dann habe ich jemanden losgeschickt zum Rewe, hat einen 6er-Träger Cola geholt und dann habe ich ihm da eine Flasche hingestellt und dann sagte er, darf ich dir die abkaufen? Ich so, nö, kriegst du so. Dann tun die, obwohl bei ihm glaube ich es manchmal, aber manchmal tun die Leute dann auch so ein bisschen, dass sie ein schlechtes Gewissen haben. Aber er hat sie auf jeden Fall gerne genommen und ach, ich habe so einen richtigen Cola-Japs. Und wir haben darüber gesprochen, über seinen Wunsch, dass er gerne Rikscha fahren würde. Und so eine Rikscha, wie er sich zusammenbauen will, ungefähr 10.000 Euro mit Elektrorad und was weiß ich, Elektroantrieb. Und ich versuche immer mutig zu sein und ich habe gesagt, so, jetzt bieten wir Gott mal eine Challenge an. Die Challenge lautet, wenn du demnächst Rikscha fährst und Gott dir das ermöglicht, nimmst du ihn dann für voll in deinem Leben und lässt ihn in dein Herz. Und hinten auf der Rikscha steht, bitte sponsored by Jesus. Und er hat sich darauf eingelassen. Und dann sagte ich so, hey Leute, kommt mal zusammen zum Gebet. Dann ist er richtig zusammengezuckt, weil wir gleich so wie die Ameisen mit 10 Leuten auf ihn zu. Und ja, ganz. Aber wir haben dafür gebetet. Und vielleicht magst du jetzt auch so nochmal dieses Gebet. Ich habe ihm das versprochen und ich habe gesagt, wenn dich demnächst Leute grüßen und in Bremen treffen und sagen, hey, du bist doch Michael, dann ist das bestimmt jemand aus Ostrau oder Fehn. Also ihr dürft auch gerne Autogramme nehmen von ihm. Der wird sich richtig freuen. Vielleicht magst du oder mögt ihr zusammen, wie auch immer, noch einmal kurz für Michael beten. Ja, Vater, ich möchte auf dich vertrauen. Bitte lass mich nicht im Stich. Nimm diese Challenge an und zeige du ihm deine überschwängliche, deine großartige Liebe, dass du ihm vielleicht diesen Herzenswunsch erfüllst und dass er nicht verloren geht, sondern auch im Himmel weiter Rikscha fahren darf. Amen. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich schon, wenn er dann so im Juli bei uns mit der Rikscha vorbeifährt und nach dem Kaffee und nach Essen fragt. So, jetzt haben wir noch für die, die diesen wunderbaren Waymaker-Dankestag verpasst haben, einen kurzen Film. Eigentlich ist da auch Ton bei.
Allein durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein, durchbohrt. Hände halten mich, ich darf bei dir sein, ewig leben. Füll mich, mein Herz. Herz erneut verdammt. Und Satan flößt mir Zweifel an. Hör ich die Stimme meines Herrn. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Und ich komme ich vor den Thron. Gesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein. Du nennst mich ganz dein. In deinen Namen darf ich sein. Seht doch, wie herrlich Jesus ist.
Ja, das sind so ein paar Impressionen aus Bremen und wie ihr seht, sind da auch ein paar Menschen, die nicht mehr unter uns sind, aber das gehört auch zu unserem Job dazu. Das Schöne ist, bei Axel, der gestorben ist, durch die Beerdigung habe ich seine Mama kennengelernt und die fährt aus Hude nach Augustfehn in den Gottesdienst, seit letztes Jahr Juli. Oder Juni. Und sie ist jetzt bei uns im Alpha-Kurs. Und wir haben ab dieser Woche Gebet 24/7, Rendezvous mit Gott, nur eine Stunde. Und sie hat sich tatsächlich auch dazu angemeldet. Und ich freue mich, dass ich das hoffentlich erleben darf, dass sie nochmal sagt Ja zu Jesus und sich taufen lässt bei uns. Aus manchem Leid entsteht auch was Schönes. Ja, das soweit zu den Impressionen. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Ich möchte von unserer Seite euch herzlich danken für eure Gaben, für eure Gebete, für euer Dabeisein, dass ihr uns unterstützt, dass wir dort Gott groß machen können in Wort, aber vor allen Dingen auch in Tat. So, war ich zu lang? Ich habe gar keinen Überblick. Alles gut. Na, wenn ich diesen Blick dabei jetzt nicht hätte, dann würde ich es fast glauben. Gut, ihr sprecht jetzt den Segen oder spielt ihr noch ein Lied? Oder ich weiß das gar nicht, wie es vom Ablauf her ist. Mal so, mal so. Ich kann auch jetzt den Segen sprechen und dann gehen wir mit einem schönen Lied in den Abschluss. Und nach dem Lied würde ich dann noch mal kurz diesen 35-Sekunden-Film zeigen. Ja, Herr Jesus, du siehst, was alles in dieser Welt los ist. Du siehst, was jeden Einzelnen von uns bewegt. Und ich möchte dich einfach darum bitten, dass du uns damit segnest, dass wir die richtige Duftmarke hinterlassen in unserem Leben. Dass die Menschen von uns sprechen werden, was wir für eine Duftmarke hinterlassen haben. Denn das soll diese Duftmarke deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit, deiner Vergebung, deiner unvoreingenommenen Annahme von uns sein. Herr Jesus, segne jeden Einzelnen von uns. Segne ihn mit deinem Heiligen Geist, mit deinen Worten, mit deinen Gedanken, mit der Bereitschaft, eine gute Duftmarke in dieser Welt zu hinterlassen, die anderen Menschen Hoffnung, Zukunft und ewiges Leben bringt. Amen.